Und deswegen war mir auch immer klar, dass wir was richtig machen. Ja, und ob das dann heißt, dass man erfolgreich ist, ja, das sehen andere anders. Ja, also es ist so wie über die, weißt du sicherlich auch noch, die ersten 10 Jahre hat jeder sich über Amazon schlapp gelacht und gesagt, oh, schon wieder eine halbe Milliarde Verlust, ne, und haben aber alle nicht verstanden, was da gerade passiert. Und heute sehen wir es ja. So, und da hat jeder Erfolg, und das meine ich auch damit, dass das etwas kleingeistig ist, Erfolg nur auf Finanzkennzahlen abzustellen.
Bei ihm geben sich erfolgreiche Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Er fühlt ihnen auf den Zahn in lockeren und spannenden Gesprächen. Die Bio. Jede Woche neu, jede Woche anders. Und hier ist Dimitri Kutusakis.
So, willkommen zu meinem allerersten Podcast bei Die Bio. Auch mit einem ganz besonderen Gast heute, Lukas von Kranach. Lukas, vielen Dank, dass du dabei bist.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wahrscheinlich einer der größten Unternehmer Deutschlands. Man kennt dich vor allem aufgrund deiner Fußball-App OneFootball, Founder und CEO dieser. 2008 hast du das Ganze gestartet. Da werden wir aber auch noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen im Laufe des Podcasts. Vorab von mir nochmal die Info, wen lade ich alles in meinen Podcast ein? Grundsätzlich Personen, die aus meiner Sicht erfolgreich sind, um da eben versuchen herauszufinden, warum sind denn diese Personen überhaupt so erfolgreich? Deshalb auch direkt einleitend an dich die Frage, Lukas, was heißt denn für dich Erfolg?
Das ist eine sehr gute Frage. Die wurde mir so auch noch nie gestellt. Erfolg ist aus meiner Sicht subjektiv. Und zwar, weil jeder Erfolg anders lebt und Erfolg anders genießt. Also für mich persönlich, weil ich finde, es gibt deswegen auch keine allgemeingültige Antwort dazu. Für mich persönlich bedeutet Erfolg weiterkommen. Weil Erfolg ist immer eine Bestandsaufnahme. Und wenn man etwas geschafft hat, dann darf man sich nicht darauf ausruhen, sondern muss eben schauen, was heißt das und was heißt das für mich eben langfristig. Dann gibt es Erfolg beruflich, es gibt Erfolg privat, wo dann auch einige sagen, wenn ich beruflich erfolgreich bin, dann bin ich bei mir privat okay. Und andersrum, also für mich ist mein eigenes Glück ist mir sehr, sehr wichtig und ich habe auch einen Spruch, wenn ich hier das Onboarding mit Mitarbeitern bei OneFootball mache, dann sage ich immer, Happiness is your choice. Ja, und das heißt eben, dass Glücklichsein deine eigene Entscheidung ist. Und für mich bedeutet Glücklichsein, dass ich erfolgreich bin. Und erfolgreich sein bedeutet, dass ich glücklich bin. Und das hat nicht unbedingt monetäre Gründe.
War das auch immer so? Oder war das zu Schulzeiten, Studienzeiten anders definiert bei dir?
Definitiv. Also, ne, wenn man irgendwie sein Berufsleben anfängt, dann sagt man, ich möchte ein großes Haus, ich möchte ein tolles Auto fahren und so weiter, weil man eben solche Dinge ja, muss man sagen, auch vorgelebt bekommt. Das ist aber was, wo ich eben auch ganz klar sage, irgendwie, man entwickelt sich ja glücklicherweise auch weiter und merkt dann eben auch, was einem wichtig ist und nicht wichtig ist. Und das Thema, wie ich jetzt Erfolg für mich oder auch glücklich sein definiere, ist was sich natürlich auch über die Jahre entwickelt hat. Und vielleicht, wenn wir in 10 Jahren sprechen, kommt noch mal hoffentlich eine gereifte Antwort daraus.
Du hast es auch gerade angeschnitten, du hast es teilweise vorgelebt. Du kommst ja, und ich weiß, das ist jetzt nicht gerade dein Lieblingsthema, hat mir ein Vögelchen zugezwitschert aus einer Unternehmerfamilie und bist auch der 21. direkte Nachfahre des berühmten Renaissance-Malers Lukas Cranach. Was für eine Rolle spielt die Familiengeschichte bei euch? Mit was für Erwartungen ist das verbunden? Und was hat das auch für dich beim Heranwachsen bedeutet?
Also beides hast du richtig recherchiert und ist auch so. Also ich sage immer, man kann sich seine Herkunft nicht aussuchen und manchmal sind Dinge, die einem vorgelebt werden, auch nicht so zu betrachten, dass sie den Einstieg ins Leben und Berufsleben einfacher machen. Und für mich war natürlich prägend, dass eigentlich also fast jeder in meiner Familie irgendwie unternehmerisch tätig ist, wobei das jetzt für mich nicht hieß, direkt, dass ich das auch machen muss und möchte. Aber zumindest habe ich verstanden, was damit einhergeht. Und was auch Verzicht in dem Kontext bedeutet, ja, weil irgendwie alle denken mal, ja, super, der ist Unternehmer und und erfolgreich etc. Man gibt da auch viel potenziell, viel Familienleben auf und ich habe meinen Vater und meine Mutter jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, hatte irgendwie eine super beschwerdelose, irgendwie unbeschwerte Kindheit daher auch, aber das hat alles sein Für und Wider.
Ja, würdest du trotzdem sagen, dass du eine normale Kindheit dadurch hattest und wie wurdest du von deinen Mitschülern, Kommilitonen gesehen? Wie war denn da die Fremdwahrnehmung? Weißt du das überhaupt? Oder,
Sie hat mich nachgefragt, aber ich würde behaupten, dass ich eine sehr anormale oder unnormale Kindheit hatte, weil mein Vater war extrem erfolgreich, sodass es uns extrem gut ging und ist eben auch dann während meiner Kindheit zweimal komplett gescheitert. Also, und dann sieht man eben auch sozusagen ne, die Sonne, aber auch den Regen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf finanzielle Möglichkeiten im Extrem aus, was nicht immer besonders förderlich ist. Wie ich dann jetzt irgendwie in dem Zusammenhang auf mein Umfeld wirke oder gewirkt habe, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin recht reflektiert, dass ich sowas dann auch nicht unbedingt immer, deswegen auch, wie du gesagt hast, rede ich da nicht so viel drüber, weil das sind halt so Sachen, wo ich eben sage, die gehören mit zu meinem Leben, aber die sollten nicht dazu führen, dass mich jemand danach beurteilt. Ich möchte auch nicht, dass mich jemand danach beurteilt, dass ich jetzt der 21. Nachfolge von diesem tollen Maler bin, weil was habe ich, also ne, das ist toll, diesen Namen zu tragen, aber manchmal ist es irgendwie eher eine Bürde als irgendwie andersrum, weil man dann irgendwie sagt, ja, dann musst du doch, malst du auch. Also, weißt du, so, nee, mache ich nicht und ich werde auch nicht Maler und ich werde auch nicht irgendwie sowas hinbekommen wie er. Vielleicht mache ich irgendwas anderes, aber das ist nicht immer alles gleichzeitig schön und setzt den richtigen Erwartungsrahmen.
In einem Interview hast du auch mal gesagt, dass du nicht gerade ein sonderlich guter Schüler oder auch Student warst. Was hat dich denn stattdessen angetrieben? Irgendwas muss ja auch von Anfang an dich angetrieben haben, dass man im Endeffekt so erfolgreich wird.
Ja, also ich wollte von sehr, sehr früh an, und das hat auch in der Schule schon angefangen, immer etwas selber machen und mich finanziell eben auf eigene Beine stellen. Ja? Und das war schon relativ früh mit drin. Das lag auch, glaube ich, daran, dass dann zu der Zeit meiner Schulzeit, ich war auf dem Internat, das war die Zeit, wo es meinem Vater überhaupt nicht gut ging. Und dann habe ich eben kreative Wege gesucht, irgendwie meine eigenen finanziellen Möglichkeiten eben besser zu stellen. Und habe dann eben erste Sachen, ich habe einen Shuttle-Service aufgebaut für Events. Ich habe für zwei Jahrgänge, für erstmal 5 und dann 20 Schulen die kompletten Abi-Merchandise ausgestattet. Ich habe super viele Sachen gemacht, wo man irgendwie mit den Mitteln, die man hatte, ohne großes finanzielles Risiko, irgendwie erstmal so ein paar Sachen irgendwie anschieben konnte. Und das war schon relativ früh mit drin. Ich glaube, das ist auch was, wo wahrscheinlich mein Freundeskreis und mein Umfeld, die mich damals erlebt haben in der Schule und auch in der Uni, sagen würden, ne, da ist schon relativ früh so dieser Unternehmergeist unterwegs gewesen und mal so Dinge ausprobiert.
Wann wusstest du denn wirklich, was du machen willst und wie zuversichtlich warst du hinsichtlich der Erfolgsaussichten dann?
Also ehrlich gesagt, ich habe mein Leben nie und auch bis heute nicht geplant. Ja, und das war ja auch deine Eingangsfrage, so wie ich Erfolg definiere. Und ja. Ich habe immer gesagt, ich möchte glücklich sein, ich möchte frei sein. Und ich glaube, in meinem Abi-Buch stand irgendwas drin, dass ich eigentlich nur Geld brauche, um unabhängig zu sein. Was heißt, dass ich reisen kann, dass ich essen kann, dass ich trinken kann und dass ich mein Leben genießen kann. Und wenn man das eben finanzieren kann, dann bedeutet diese Unabhängigkeit mir wahnsinnig viel. Und ich glaube, ich wäre auch nicht, glaube nicht, ich weiß es sogar, wäre einfach verdammt schlecht aufgehoben in einem Konzern, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin in Form von irgendwie, ich bin ungeduldig, ich möchte Progress sehen, ich möchte, dass was passiert. Und deswegen war, glaube ich, dieser Weg auch gepaart mit den anderen Themen in die Selbstständigkeit zu gehen, irgendwie der einzig wahre Weg. Und eine Sache, die ich relativ früh gemerkt habe, das sieht man auch bei so anderen Unternehmer in Anführungsstrichen, ich sage nicht, dass ich eine bin, bei anderen Unternehmergrößen im Tech-Bereich, das sind immer so ein bisschen so ungeliebte Kinder gewesen, die eben selber sich etwas beweisen wollten und dann einfach auch unfassbar leidensfähig sind. Ja? Weil ich glaube, das wird immer vergessen, dass gerade am Anfang einer unternehmerischen Reise gibt es erstmal nur auf die Mütze. Ja? Also da sagen alle bei OneFootball so, hey, was machst du, eine App? 2008 wusste keiner.
Kommen wir auch noch zu.
Ja, so dieser ganze, ne? Und das ist eben was, das wird immer vergessen, wenn man dann das Unternehmen heute anschaut. Und deswegen, ich war mir immer klar zu deiner Frage auch, ich muss leidensfähig sein, um nach vorne zu kommen. Mhm. Und für mich war immer das große Ganze, war mir relativ klar. Aber der Weg dahin, den habe ich nicht geplant.
Was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem früheren Ich oder jetzt Zuhörern, die vielleicht in einem sehr frühen Stadium sind, Schüler, Studenten, die aber ähnlich ticken wie du damals, mit auf den Weg geben?
Trau dich noch mehr. Also durch ein konservatives Umfeld, denktechnisch, ja, und eben eine sehr deutsche, europäische Haltung wird wirkliches Unternehmertum gebremst. Also der Deutsche ist immer sehr schnell dabei mit Ja, aber. Und Ja, aber, sage ich, wenn ich im Termin sitze und sage, was ich machen möchte und wohin ich möchte, ich verbiete, dass jemand Ja, aber sagt. Ja, weil das bedeutet, dass man irgendwie sofort, ohne drüber nachzudenken, was toll ist an dem, was man, also ich rede jetzt nicht über Finanzkennzahlen und so, sondern ich rede von Ideen. Ich rede von, wohin wollen wir als Unternehmen? Ja, und ein Ja, aber ist sofort, ja aber das können wir doch so nicht, oder ja, aber das geht, und aber ja, so, das funktioniert doch alles nicht so. Und deswegen ist das für mich, das ist so ein Punkt, wo damit kann ich überhaupt nicht arbeiten. Ja. Und deswegen trau dich mehr und trau dir mehr zu, aber hör auch auf dich selber, ob du wirklich Unternehmer bist oder nicht. Ja, also viele wären es gerne, aber bringen die charakterlichen Grundzüge nicht mit, ja. Weil wenn du nicht leidensfähig bist und auch nicht Leiden aushalten kannst, dann wird das sehr schwer für dich.
Ja, es steckt ja immer ein Nein in dem Ja, aber. Und von daher dann doch kein Ja. OneFootball ist ja auch sehr, sehr international aufgestellt. Also neben Deutschland, klar, Österreich, Schweiz als deutschsprachige Länder, Großbritannien, meine ich, mitbekommen zu haben, und Brasilien sind sehr, sehr stark auch vertreten in der Community. Du hast selbst in Heidelberg, Berlin, London, in den USA Business Management und Ökonomie studiert. Was hat denn diese frühe Interkulturalität in deinem Leben heute für Auswirkungen?
Meine Mutter ist Engländerin und ich bin relativ früh auch schon, das meine ich, das sind dann eben so die Seiten, wo ich auch sage, ich bin privilegiert aufgewachsen, weil ich relativ früh in jungen Jahren viel von der Welt gesehen habe und eben verstanden habe, ne, dass andere Länder, andere Sitten und dass man sich eben andere Kulturen, dass es andere Religionen gibt und so, das wurde mir relativ früh in die Wiege gelegt. Meine Mutter ist dann auch zum Hinduismus konvertiert. Also ich habe so relativ viel erlebt, dass ich eben immer mit einem offenen Visier auf Menschen zugegangen bin, egal welche Herkunft, welche Hautfarbe etc. Und mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, weil meine Mutter auch wirklich sehr, sehr umtriebig ist. Mein Vater auch, sein Unternehmen super global aufgestellt und immer internationale Geschäftspartner und so. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen und da bin ich auch, wie gesagt, echt privilegiert gewesen. Und dass jetzt OneFootball ein globales Unternehmen ist, hat nicht unbedingt damit was zu tun, sondern hat eher damit zu tun, dass es ein globales Produkt ist, ja, was eben global funktioniert. Und im Übrigen ist Deutschland, sind, glaube ich, nur noch 5 oder 10% unserer globalen Reichweite. Also Brasilien ist immer noch unser stärkstes Land, aber Italien, Mexiko, Frankreich, Spanien, dann auch Südostasien, Nordamerika, also Wir sind global aufgestellt, nicht nur was die Kundenseite anbetrifft, sondern haben auch super hohe Diversity jetzt bei uns im Unternehmen mit, ich glaube, mittlerweile 60 oder 70 Nationalitäten, die vertreten sind bei OneFootball. Und von daher, mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich liebe den Austausch mit Kollegen, aber auch irgendwie so auf der Geschäftsseite mit internationalen Partnern. Es macht sehr viel Spaß.
Um vielleicht auch nochmal ganz kurz den Zuhörern ein Gefühl dafür zu geben, warum das so ist, dass vielleicht auch Brasilien das stärkst vertretene Land ist. Ich weiß nicht, ob es die Folge daraus ist oder andersrum. In Brasilien, wenn man die Bundesliga schauen will, dann geht man nicht auf Sky oder Sky Go, sondern man öffnet tatsächlich die OneFootball App beziehungsweise schaut über OneFootball dann die Bundesliga, oder?
Nicht ganz. Also okay. OneFootball ist erstmal ein 24 Stunden, 7 Tage die Woche Medienangebot, ja, und zwar als Plattform. So, das heißt also, wir sind, also die Seite von OneFootball ist sozusagen das Twitter für Fußball, ja, wo wir Inhalte nicht selber schreiben, sondern 99% unserer Inhalte sind aggregiert und kuratiert, ja, von Teams in-house. So, und dann haben wir, das ist sozusagen für mich gleichbedeutend zu Kundenbindung, ja, und dass Kunden bei uns sozusagen 85 Millionen Kunden jeden Monat nutzen unser Produkt und unsere Kanäle außerhalb von Social Media. Ja, da ist nicht Social Media dabei. Ja, das ist immer sozusagen, wo wir den eigenen kontrollierten Zugang haben. Mhm. Und dann kommt dazu, weil wir die Kundenbindung haben und eben viele Broadcaster und auch OTT-Unternehmen haben eben, verfügen nicht über die entsprechende Reichweite oder den fehlenden Zielgruppen haben wir mit einigen Partnern, wie eben mit Sky, Distributionsverträge vereinbart. Und in Deutschland kann man auf OneFootball die zweite Bundesliga und den DFB-Pokal als Pay-Per-View abrufen. Das heißt also, der Nutzer zahlt 2,99 bzw. 3,99 pro Spiel und kann dann eben das bei OneFootball bezahlen, das einzelne Spiel, ohne sich langfristig eben festzuschreiben und dann das Spiel auch auf OneFootball beziehungsweise auf den OneFootball-Kanälen schauen.
Das ist einiges, das auch noch dazugekommen ist, wenn man mal bedenkt, wie die App gestartet hat. Du hast es eben schon angerissen. 2008 hast du schon die Vision einer App gehabt beziehungsweise bist als Nachrichtendienst gestartet. Es wurden SMS verschickt mit den Live-Ergebnissen. Jetzt hast du auch gesagt, konservativ denkende Umgebung gehabt. Wie kam das denn an, deine Idee?
Gar nicht.
2008?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nee, gar nicht. Also es haben ja alle irgendwie, meine Familie, meine Freunde, meine Eltern, alle gesagt, mach doch mal was Anständiges. So, ich habe halt relativ schnell gemerkt, ne, dass diese Sichtweise super tradiert und ist, weil ich habe das, was ich ja dann sozusagen auch gemacht habe, habe ich ja gesehen, wie das in den USA funktioniert. Ja, ich war davor in San Francisco und Berkeley, habe da studiert und da haben wir eben dann auch Facebook als Case Study, eben als Studie irgendwie durchgenommen und da habe ich erstmal, wurden mir die Augen geöffnet, wie Amerikaner eben mittlerweile über Services im Internet nachgedacht haben und während wir in Europa noch überlegt haben, was das Internet eigentlich ist. Ja, so und deswegen war mir relativ klar, dass das, was ich da eben anschiebe, auch Erfolgsaussichten hat, wenn ich dranbleibe, weil oft das, was ja in den USA gerade internetseitig oder auch medientechnisch an Innovationen getrieben wurde, ja dann oft eben nach Europa beziehungsweise den Rest der Welt übergeschwappt ist. Und in diesem Fall war es eben nicht anders.
Das heißt, es war schon so der Schlüsselmoment, dass dein Auslandsaufenthalt in den USA mit dafür verantwortlich ist, diese Plattform aufgebaut zu haben.
Auf jeden Fall.
Jetzt frage ich dich als Kölner, du bist selbst auch Kölner, OneFootball aber wurde 2008 in Bochum gegründet. Warum Bochum?
Das lag daran, weil der liebe Reinhold Zimmermann, das kann ich auch heute sagen, das ist der ehemalige Inhaber von Zimbo, dem Wursthersteller, mein erster Investor war und Zimbo steht für Zimmermann Bochum. Und dann habe ich dort die ersten 2 Jahre des Unternehmensbestehens eben gefristet und bin dann eben nach Berlin gegangen, weil wir in Berlin dann Entwicklungsressourcen und eben Produktleute und Designer gefunden haben, weil das wirklich der einzige Standort war, wo man ein Stück weit weiter war.
Jetzt hatten wir auch einmal den Status quo. Was bietet OneFootball alles an? Haben auch ganz kurz angerissen, wie ist OneFootball gestartet? Wie schaffst du es, so innovativ zu bleiben? Hast du da einen Mentor? Hast du da irgendwelche eine Inspirationsquelle, die dich so innovativ denken lässt?
Ich habe nicht eine Quelle, sondern ich bin auch da an der Stelle, das habe ich mir auch selber erarbeitet, irgendwie extrem privilegiert, dass ich sehr viel Austausch zu wirklich wahnsinnig tollen Unternehmern in dem Bereich habe. Also jetzt nicht in Deutschland, sondern eben in den USA, europaweit. Also wirklich auch in dem Bereich Plattformgeschäft, Subscription Businesses etc. Wir haben ja auch ein paar tolle Investoren in dem Zusammenhang, ja auch bei OneFootball als Partner und Gesellschafter. Und von daher suche ich immer das Gespräch und lasse mich auch gerne herausfordern, ob jetzt bestimmte Dinge richtig oder falsch sind, und mache mir dann meine eigene Meinung. Aber Innovation kommt tatsächlich auch zum Großteil von mir, also hier im Unternehmen, was eben Produktevolution und Vision anbetrifft. Aber ich bin eben sehr, sehr aktiv im Austausch und schaue auch genau hin und höre auch viel zu, wie eben andere Unternehmen sich weiterentwickeln, und das dann auch oft hilfreich und förderlich für das, was wir bei OneFootball machen.
Wo ist denn deiner Meinung nach so wirklich das Alleinstellungsmerkmal von OneFootball gegenüber anderen Konkurrenten auf dem Markt, oder gibt es vielleicht auch gar nicht so den Konkurrenten auf dem Markt?
Also ich sage immer, OneFootball ist die Summe der Dinge. Ich sehe uns auch nicht als Konkurrenzveranstaltung dann zu den Schnittstellen, die wir in einzelne Bereiche reinhaben, sondern ich sehe uns wirklich als Lösung und auch als Partner für viele. Ja, also wir sind in gewisser Weise, agieren wir wie ein Verlag. Ja, aber wir aggregieren, wir machen es global und wir machen nur Fußball. Wir haben den Teil der Live-Rechte. Ja, aber auch hier agieren wir als Partner und Distributionspartner. So, und es gibt eben viele Schnittstellen zu vielen Unternehmen, aber schlussendlich sind wir, und so sehe ich auch mein Unternehmen, dass wir eine Lösung sind für die Fußballindustrie und uns auch als Alternative für die ganzen wichtigen Teilnehmer in der Fußballindustrie sehen zu Social Media. Ich sage nicht als Lösung, sondern als Alternative. Und wir haben jetzt auch mittlerweile die ganzen großen Vereine als Gesellschafter an Bord, ne? Der erste FC Köln ist nicht dabei. Ja. Also mit Barcelona, mit Real Madrid, mit Liverpool, genau. Arsenal, Chelsea, Man City, Bayern. Juve, Bayern, ja. Paris Saint-Germain, Olympique Marseille.
Du hast es gerade schon angesprochen. Es sind viele Vereine mittlerweile auch investiert. Das wäre auch die nächste Frage gewesen, nachdem dir früh alles abgesprochen wurde und du sollst ja was Vernünftiges machen und heute die bereits bestehenden Teilnehmer auf dem Markt, die Big Player auf dem Markt, die fangen jetzt an zu investieren. Was bedeutet das denn für dich? Ist das nochmal so eine extra Bestätigung oder warst du schon bestätigt genug vorher?
Ich würde mal behaupten, wir als OneFootball schauen woanders hin, was Bestätigung anbetrifft, und das ist der Zulauf unserer Kunden und eben das, wie man so schön im Neudeutsch sagt, das Engagement der Kunden. Also nicht nur, wie viele Kunden wir haben, sondern wie viele Kunden uns nutzen und auch, was wir für ein Feedback der Kunden bekommen. Also wir sind die meistbewertetste und bestbewertetste App in der Sportkategorie global über Android und iOS. Ja? Also das heißt, mehr als ESPN oder Sky oder DAZN oder wie auch immer. Mehr und besser, ja. Besseres Kundenfeedback kann man eigentlich nicht bekommen. Ja, und deswegen war mir auch immer klar, dass wir was richtig machen. Ja, und ob das dann heißt, dass man erfolgreich ist, ja, das sehen andere anders. Ja, also es ist so wie über die, weißt du sicherlich auch noch, die ersten 10 Jahre hat jeder sich über Amazon schlapp gelacht und gesagt, oh, schon wieder eine halbe Milliarde Verlust, ne, und haben aber alle nicht verstanden, was da gerade passiert. Und heute sehen wir es so, und da hat jeder Erfolg, und das meine ich auch damit, dass das etwas kleingeistig ist, Erfolg nur auf Fiskaljahr und die klassischen Finanzkennzahlen abzustellen. Netflix und Spotify sind bis heute nicht profitabel, werden wahrscheinlich auch immer noch von den genau gleichen, die über Amazon damals gelacht haben, werden auch von denen ausgelacht. Aber das ist okay. Ja, also da stelle mich auch gerne hin und man kann das belächeln, was wir tun. Wenn man dann aber über 85 Millionen Kunden spricht, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen 85 Millionen monatlich aktive Kunden haben. Das würde ich behaupten.
Schöne Hausnummer.
Ja, also nicht nur irgendwie jetzt im Tech-Bereich, sondern insbesondere mal im Endkonsumentenbereich, wo irgendwie, was sich Vorstände sitzen und denken, sie sind die wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt. Da finde ich, da würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen, dass man auch Unternehmergeist anerkennt, unabhängig von den Erfolgskriterien, die man eben an sich selbst setzt und sich auch mal hinterfragt, ob das auch für andere gilt.
Ja, definitiv. Du hast aber ja auch schon mehrmals erwähnt, wenn ich es richtig gelesen habe, dass du allein 2008 fünfmal darüber nachgedacht hast, aufzugeben, das Ganze sein zu lassen. Was war es im Endeffekt, das dich weiter daran hat glauben lassen und das dich da vorangetrieben hat und das Ganze weiter gepusht hast?
War auch sicherlich, es war nicht nur fünfmal, sondern ich würde bestimmt sagen, es waren 200 Mal in den sechs Jahren oder 5 bis 6 Jahren.
Krass.
Ich bin aber, also wenn man sich hinterfragt, finde ich das etwas super Gesundes, als irgendwie blind weiterzulaufen. So, und bin dann offensichtlich jedes Mal zu dem Schluss gekommen, dass es absolut sinnvoll ist, weiterzumachen und sich nicht beirren zu lassen davon, was deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie sagen, sondern eben deine Inspiration und deine Bestätigung aus den Zahlen zu ziehen, die du als erfolgreich ansiehst. So, und was für mich Erfolg war, war, dass wir ohne irgendein Geldeinsatz organisch Nutzerwachstum gesehen haben für ein Produkt, was aus meiner Sicht auch den damaligen Verhältnissen entsprechend seinesgleichen gesucht hat. Mhm. Ja, weil ich hatte das große Glück, dass ich eben einen der ersten iOS-Entwickler, ich würde sogar behaupten, es ist wahrscheinlich der erste, also Apple-Betriebssystem-Entwickler, hatte, den es irgendwie außerhalb der USA gab, weil es ein Deutscher war, der eben das Betriebssystem von Anfang an sich einverleibt hat und da auch mit dran gearbeitet hat. Von daher bin ich mir sicher, dass das auch das unternehmerische Glück, ja, aber es war das richtige Produkt und eben auch dann das Feedback der Kunden und Kundenwachstum, was immer wieder mir gesagt hat, du hast das richtige Produkt. Mach weiter und lass dir nicht erzählen, dass du Geld verdienen musst und lass dir nicht erzählen, dass Umsatz die wichtige Kerngröße ist, weil das hat Facebook nicht gemacht, das hat Twitter nicht gemacht, das hat Amazon nicht gemacht und wie sie alle heißen. Was nicht heißt, dass das dann automatisch erfolgreich ist, aber du hast zumindest das wesentlichste Kriterium bei digitalen Geschäften, nämlich Anzahl der Kunden und Kundenengagement, da hast du einen Haken dran. Ja? Mhm. Und dass wenn du dann, und das ist ja auch das, was Mark Zuckerberg und wie sie alle heißen, auch relativ früh gesagt haben, wenn du dann ausreichend Kunden hast, und du in einem Markt bist, wo du viel Endkonsumentenumsatz realisieren kannst und du der Platzhirsch bist, weil du einfach den Markt, die Marktpenetration in Form von Kundendurchdringung dann auch geschafft hast, dann wirst du auch Geld verdienen. Und dann muss nur jeder Kunde bei uns 1 Euro im Monat ausgeben. 1 Euro. Mhm. Da habe ich ja 85 Millionen Euro Umsatz im Monat. Ne? Wenn es 2 Euro sind, sind es 170 Millionen. Nur mal so, ne? Und das wird halt schnell vergessen. Es ist immer auch nicht leichter gesagt als getan, 1 Euro pro Kunden im Monat zu bekommen. Aber es ist zumindest erstmal die Ausgangssituation, die wichtig ist.
Ja, das heißt im Endeffekt, du hast auch einfach weiter so stark an dein Produkt selbst geglaubt, dass du gesagt hast, du musst da weitermachen.
Ja.
Gibt es denn trotzdem auch Eigenschaften, die ein Gründer mitbringen soll, um eben mit bestimmten Krisen und auch mit dem Scheitern an sich oder vermeintlichen Scheitern umzugehen?
Das meinte ich ja damit Durchhaltevermögen. Ne?
Ja. Also,
aber immer im Verhältnis zu dann trotzdem, trotz aller Risikobereitschaft, irgendwie sich auch zu hinterfragen und ehrlich zu hinterfragen, macht das noch Sinn? Weil manchmal macht man auch Dinge, die eben, ne, ist nicht jedes Unternehmen, das gegründet wird, ist erfolgreich. Ganz im Gegenteil, 90% der Unternehmen in der Gründungsphase überleben es nicht. Dann, ich glaube, sind es auch nur noch 1 aus 100, die irgendwie dann über so eine erste Finanzierungsrunde rüberkommen. Und dann bist du schon bei 1 aus 1000, die dann wirklich auch irgendwie in so einen Bereich rutschen, wo man sagt, sie haben es irgendwie ansatzweise geschafft. Ja, deswegen gibt es ja auch bei dieser Investorengruppe, dieser sogenannten Venture Capitalisten, ja immer diese Kalkulation, ich investiere in 10 Unternehmen jeweils 10 Millionen. Und eines dieser 10 Unternehmen muss mir die 100 Millionen plus Zinsen zurückbringen, weil eins funktioniert, eins geht auf null und 8 gehen pleite. So klassische Portfoliotheorie.
Ja, jetzt müssen wir noch einmal zu den unschönen Dingen, zumindest zur zeitunschönen Themen kommen. Du bist auch FC-Fan. Kannst du dich noch an deine ersten Berührungspunkte mit dem FC und demnach wahrscheinlich auch grundsätzlich zum Fußball erinnern?
Natürlich. Also ich kann mich da an wirklich wahnsinnig viele Fußballspiele erinnern. Ich habe damals natürlich ganz jung so 3, 4, 5 sowas nicht verstanden, was da gerade passiert. Aber damals im Müngersdorfer Stadion, ja, trotz der Tatanbahn, war das jetzt für so ein kleines Kind natürlich eine unfassbare Stimmung. Mhm. Ja, und ein Spiel ist mir im Kopf geblieben. Ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt, wann das genau war. Das waren 4-0 vom FC gegen FC Bayern. Also gewonnen. Ne? Ja. Würde man ja davon träumen, wenn das mal in 10 Jahren passiert. Und bin liebender Kölner und ich bin jemand, der die kölsche Kultur hochhält, die Freundlichkeit. Aber eben auch, ich finde, man sieht wirklich sehr, sehr viele Rheinländer sind Unternehmer, weil die eben dieses, ist doch mal wieder Jodjejange und so, ne?
Ja.
Und einfach immer Wigge, ne? So, und das liegt uns so ein bisschen im Herzen. Ich sage mal, dass das relativ, man sieht ja relativ viele Rheinländer, die Unternehmer sind oder geworden sind. Und weil der Kölner dann doch eine nicht deutsche Mentalität mitbringt, die immer positiv ist, so ist mal wieder Jodjejange und Wigge, Wigge, ja, so. Und das merkt man halt. Das hat mir sehr viel mitgegeben, aber das jetzt auf dem FC irgendwie umzumünzen, ist natürlich fast unmöglich. Also, und dann schaltest du jetzt am Wochenende gegen Dortmund, machst wieder den Fernseher an, denkst, diesmal geht's gut, dann gibst du wieder auf die Mütze und dann fragst du dich wieder, warum hast du dir dieses Spiel eigentlich angetan?
Wobei, ich muss ja sagen, diese Saison muss man ja, ich glaube, gegen Leipzig gepunktet, gegen die Bayern zweimal sehr gut ausgesehen, gegen Dortmund sogar 3 Punkte geholt.
Mal gucken. Jetzt fängst du auch schon wieder an.
Ja, muss man doch.
Hast du mal auf die Tabelle geguckt?
Ja, das ist ja das Problem. Mit dem Rücken zur Wand gegen die Großen, David gegen Goliath.
Du brauchst gar nicht erst irgendwas nur ansatzweise positiv zu reden. Wer so eine Idee hat, so eine Fangemeinschaft.
Ja.
Der muss schon ein bisschen mehr draus machen. Ja,
ich gebe dir recht.
Köln ist, glaube ich, die dritt- oder viertgrößte Stadt Deutschlands. Hm. Da würde jeder zweite Kölner ins Stadion laufen, wenn das Stadion größer wäre.
Ja.
Ja, ich will mich da jetzt gar nicht drüber auslassen. Das sage ich jetzt auch nicht alles in meiner Funktion als OneFootball-CEO, sondern in meiner Funktion als leidender Fan. Und, und leider Gottes ist es ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, so jetzt werde ich einfach Fan von jemand anderem. Das bringt leider nicht über die Seele.
Wäre auch einfach, zu einfach.
So ist es.
Ja, du sagst in der Situation als leidender Fan vielleicht ja doch mal mit einem größeren Engagement. Wie engagierst du dich zurzeit beim FC, für den FC? Einfach als schauender Fan? Schaust du jedes Spiel? Wie ist das?
Nee, also jedes Spiel schaue ich bewusst nicht, um mich selber zu schützen. und weil mich das auch, weil ne, ich habe dir ja auch am Anfang gesagt, Happiness is your choice. Also wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie einen scheiß Nachmittag zu haben, dann mache ich den Fernseher an, gucke mir so ein Graupenspiel an. Aber ich bin da nicht engagiert. Ich hatte mich da mehrmals auch angeboten, aber das, ich weiß nicht, irgendwie.
In welcher Form?
Du einfach da mitzuhelfen, in welcher Form auch immer.
Ja.
Aber es scheint so, dass da eigentlich alles auch da ist dann, was der FC braucht. Also ich, so jemand, der Digitalkenntnis hat und die führende Fußballplattform weltweit irgendwie vor sich herschiebt, den braucht man eigentlich auch beim FC nicht. Und das ist halt okay, ja. Und irgendwann sagt man dann eben, dann biete ich mich halt nicht mehr an.
Bin kurz fassungslos. Ich wollte dich gerade dazu bewegen, vielleicht ein Statement hier rauszufeuern, dass man beim FC auf dich nochmal aufmerksam wird und auf dich zukommt. Jetzt bin ich echt fassungslos. Ist das bekannt?
Du, also ich meine, in welchem Interview, in welchem Podcast sage ich nicht, wie sehr ich meinen Verein schätze?
Ja.
Also schätze nicht, schätzen ist vielleicht zu viel, sondern wie sehr ich Fußballfan bin. Mhm. Und ich will jetzt da auch gar nicht weiter drüber reden, weil das ist ein offen, ehrlich gemeintes Angebot gewesen. Mhm. Ob ich das heute noch so halte, da würde ich jetzt nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Mhm. Aber nee, das habe ich auf jeden Fall immer wieder in den Raum gestellt, ja.
Kommen wir doch nochmal abschließend zu einem schönen Moment vielleicht. Was war denn dein Lieblingsmoment als FC-Fan? Gab es da einen, also jetzt mal vom 4-0 vielleicht abgesehen, vielleicht ein jüngeres, an das sich auch die jüngsten Fußballfans vielleicht sogar noch erinnern können?
Also es war auch nur ein Moment, weil man kann ja heute nur über Ausschnitte eines Spiels sprechen, Gesamtergebnis.
Darf ich raten?
Ja, bitte.
Das 1-0 in London.
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Super.
Und ich war da. Ich auch.
Ja.
Ja. Und wir haben ja diese 3 Auswärtsspiele angetan. Mhm. Also da musst du ja eigentlich auch irgendwie schon geistig sein, dass das Wort macht. Aber das 1-0
von Cordoba.
Von Cordoba, von der Mittellinie.
Ja.
Da dieser Lupfer. Und das war, ich glaube, ne, so 30. Minute oder so. Es war ja so dann, wo du denkst, so, okay, jetzt haben wir 30 Minuten überlebt. Und da war ja sozusagen die Arsenal-London-Seite mucksmäuschenstill.
Ja.
Das war einfach fantastisch. Ja, dann nimmt man natürlich ein 3-1, was glaube ich am Ende, ne?
Ja.
Ja, das ist dann wieder, wo du sagst, ja gut, anderes hättest du auch nicht erwarten können, ja?
Ja.
Aber zumindest war das ein gigantisch tolles Erlebnis.
Ja, definitiv. So, hatten wir doch nochmal einen schönen Moment, an den wir zurückblicken konnten. Ja. Eine abschließende Frage noch an dich. Gibt es irgendein Buch, ein Film, irgendetwas Inspirierendes, das du vielleicht jetzt den jüngeren Zuhörern noch empfehlen kannst, empfehlen willst? Vielleicht auch nicht nur den Jüngeren, sondern auch ja, jedem, der zuhört.
Also ich lese nicht besonders viel. Mhm. Einmal, weil ich irgendwie dafür, glaube ich, meine Aufmerksamkeitsspanne nicht ausreicht und ich auch dann oft nicht ausreichend Zeit habe. Was ich empfehlen kann, ist eigentlich jetzt mal jenseits von Film oder Buch, mhm. ist zuhören und sich viel austauschen und das wirklich, also auch extrem viel zu machen, wenn man eben Unternehmer werden will und auch einfach versuchen, irgendwelche Leute anzuschreiben oder in Kontakt zu treten, wo man denkt, die würden nicht mit einem reden. Also man ist dann doch manchmal verwundert, wenn man irgendwie nett und freundlich irgendwie einen Kontakt sucht, dass man dann doch hin und wieder auch eine Antwort bekommt und dann auch mal, ich hatte das irgendwie relativ oft, dann noch das Gespräch findet. Und dann geht es darum, eben viel zuhören, viel überlegen und vertrau auf dein Bauchgefühl. Ja, ich sage mal, das Bauchgefühl ist die Summe der Erfahrungen, die du gemacht hast, und zwar im Guten und im Schlechten. Und da hat man dann doch oft, wenn man, je mehr man seinem Bauchgefühl vertraut, desto mehr kann man ihm auch vertrauen.
Ja.
Verstehst du, weil man dann irgendwie auch mehr
ja.
den Austausch sucht. Aber Buch und Film hätte ich jetzt nicht.
Okay, nö, das muss auch nicht. Das war eine sehr gute Empfehlung, wie ich finde. Will mich auch hier nochmal für deine Zeit bedanken. War mir echt eine große Ehre, dich als ersten Gast in meinem Podcast zu haben. War etwas nervös, aber ich denke, das ist zu Beginn ganz normal. Und Lukas, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir und bin gespannt auf das Feedback.
Ich auch. Bis dann.
Danke.
Das war Die Bio mit Dimitri Koutouzakis. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gleich diesen Podcast und verpasse nie mehr eine Ausgabe. Und über eine Review freuen wir uns auch immer. Bis zum nächsten Mal.